Ich möchte zu dem Evangelium der Fußwaschung ein paar Worte sagen, weil es uns irgendwie in das Wesentliche dessen führt, was wir in diesen Tagen feiern. Es handelt sich um das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern, um seinen Abschied sozusagen. Er wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Eigentlich ein sehr weihevoller Augenblick. Und ich dachte vorhin, als die Claudia die Einsetzungsworte gelesen hat, etwas von diesem Weihevollen wird hier auch bei uns spürbar. Allerdings, dieses Mal, das misslingt so ein bisschen, was das Weihevolle angeht. Nicht nur hier bei Johannes, sondern auch bei den Synoptikern. Da streiten sie nämlich erst schon mal drum, wer der Größte ist. Hier misslingt es, gibt es zwei Stellen. Die eine ist, die habe ich jetzt nicht gelesen, wo er ihnen sagt, den Versammelten, den Freunden, einer von euch wird mich verraten. Und der geht dann. Und die andere Stelle, die haben wir gehört. Bei diesen Mälern war das so, man lag auf Polstern, irgendwie so auf der linken Seite, so mit was hier unter der Schulter. Und die Polster standen schräg zum Tisch, sodass die Füße sozusagen vom Tisch weg waren. Also es war eigentlich nicht so tragisch, dass die Füße dreckig waren. Man hätte auch gut darüber hinwegsehen können. Immerhin, die Jünger haben ja alle darüber hinweggesehen. Es fällt einem dann der Priester und der Levit ein in der Geschichte vom guten Samariter. Die sahen auch darüber hinweg, dass da einer an der Seite liegt. Also die Jünger haben darüber hinweggesehen, aber Jesus hat nicht darüber hinweggesehen. Und so kommt es zu einem peinlichen Auftritt. Der Herr und Meister übernimmt den Sklavendienst. Und Petrus reagiert hier sicher nicht nur als Petrus, sondern stellvertretend für alle anderen. Du bist der Herr, du wäschst mir jetzt nicht die Füße, das geht nicht. Er deutet es dann als Beispiel, das er ihnen gibt, damit auch sie und damit auch wir uns so verhalten. Jetzt ist die Frage, wie ist das zu verstehen, dieses Beispiel? Ist es so eine Art Demonstration? Also es wird etwas demonstriert. Dann hätte er seine Jünger sozusagen benutzt als Demonstrationsobjekte und im Verlauf dieser Demonstration sie auch noch der Peinlichkeit ausgesetzt. Fällt einem schwer, das so zu verstehen, vor allem wenn es zu Beginn heißt, da er die Seinen liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Immerhin schreibt der Johannes diesen Satz im Abstand von 50 Jahren oder mehr und fasst irgendwie das Wesen Jesu in die Worte, da er die Seinen liebte. Damit verbindet sich's nicht wirklich gut, die die angeblich Geliebten als Demonstrationsobjekte zu benutzen. Und das würde dann auch heißen, was die Jünger tun sollen, ist eben auch ihr Dienen zu demonstrieren. So wie wir das ganz gut kennen, dass irgendjemand oder auch ein etwas höher gestellter sich schon mal unter das Volk mischt und seine Dienstwilligkeit demonstriert. Also, ich liebe ist es nicht, wenn er sie liebt und ihnen die Füße aus Liebe wäscht oder in Liebe wäscht. Dann wird an der Stelle etwas anderes sichtbar. Mit der Liebe würde sich wirklich gut das Dienen verbinden. Wer jemanden liebt, der dient dem gerne. Der hat den anderen im Blick. Der schaut, wie er ihm behilflich sein kann oder wie er ihm es schön machen kann oder irgendwie ihm gut tun kann. Das hat dann mit der Ebene des Seins zu tun. Der Liebende, ja, der schaut fast so ein bisschen auf zu dem, den er liebt. Der erhebt ihn. Für den ist er wertvoll und der steht für ihn oben. Das heißt nicht, dass der Liebende sich abwehrt und abwertet und unten steht. Und doch ist die Bewegung dieser Liebe so ein bisschen von unten nach oben. Der Geliebte, da guckt man tendenziell aufwärts. Das bedeutet für uns, wenn wir zu der Quelle dieser Liebe gehen wollen oder kommen wollen, dann müssen wir uns ein wenig abwärts bewegen. Das ist eine Bewegungsrichtung, die uns nicht so sehr entspricht. Wir streben ja fast von Natur aus nach oben. Wir fühlen den Mangel und haben unseren Mangel an Erfüllung, an Zufriedenheit, an Geliebtwerden und entwickeln Strategien, wie wir diesen Mangel kompensieren können. Auch die sind bekannt durch Geld, durch Ansehen, durch Erfolg, durch Leistung, durch Schaffen von Glücksmomenten, ein schönes Essen, ein schöner Urlaub, ein gut geplanter und gestalteter Tag, durch Beziehungen und. Durch Kaufen, Konsumieren. Wir wissen alle, dass sozusagen, was dann rauskommt, das hat immer einen kleinen Mangel, mindestens einen. Einer ist schon, es ist halt, wenn es gut läuft, immer der Erfolg unserer Strategie. Und damit immer irgendwie der Lohn für irgendwas, was ich tue. Dass man uns annimmt, wenn wir irgendwelche Bedingungen erfüllen, das kennen wir alle. Also wenn wir hinreichend brav, hinreichend erfolgreich, hinreichend artig, hinreichend freundlich und so weiter waren. Da war die Welt immer in Ordnung und wir waren immer geliebt. Aber was ist, wenn das nicht hinhaut? Da entsteht das Problem. Und das kann das strategische Handeln, kann das gar nicht füllen, selbst wenn es gelingt. Und mit den Glücksmomenten ist es so, das kennt jeder, nach dem Glücksmoment ist vor dem Glücksmoment. Es geht schnell vorbei. Und die andere Strategie, die wir haben und die uns auch nach oben führt, ist die Vermeidungsstrategie. Weg von der Schuld. Nee, ich bin nicht schuld. Also das hast du verbockt. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Wenn es in unserer Gemeinschaft oder in unserer Ehe oder in unserem Team, das ist dein Ding. Ich hab da keine irgendwie Anteile im Spiel. Ich bin nicht zuständig. Ich muss ganz schnell nach Jerusalem zum Tempel. Wichtigste Aufgaben warten auf mich. Da kann ich jetzt dir leider nicht helfen, wenn du hier da gerade liegst. Das ist die andere Strategie. Aber wir wissen das, dass die beide nicht erfolgreich sind. Für den, der uns liebt, werden wir nicht liebenswürdiger, wenn uns irgendwer noch ein schönes, farbenprächtiges Band um den Hals hängt oder auf dem Konto noch ein bisschen mehr Geld ist. Das ist alles nett, aber das ändert ja an meinem Wesen nichts. Und umgekehrt wissen wir sehr genau, dass man auf Dauer nicht zusammenleben kann und zusammenarbeiten kann mit anderen, ohne die Konflikte, die entstehen, irgendwie anzugehen. Und dass, wenn's Dinge daneben laufen, vermutlich nie nur der andere allein der Schuldige ist, sondern dass es da auch immer Anteile bei einem selber gibt. Worauf ich hinaus will, wir streben zwar gern nach oben, es hilft aber nichts viel, es hilft aber nicht wirklich weiter. Für die Liebe, die wir ersehnen, für eine bedingungslose Liebe, hilft es überhaupt nichts. Da hilft nur die Gegenrichtung, ja, hin zum Geliebten, hin zum Liebenden, und der ist ein bisschen unter uns, da muss man ein bisschen runtergehen. Und das bedeutet, dem, was ist, standzuhalten. Und was ist? Sozusagen, wir möchten uns in unserem Streben nach oben immer ganz gern von dem Boden der Wirklichkeit entfernen, und dieser Boden hat etwas Leidvolles. Ja. Der Hebräerbrief, der bringt es auf eine ganz einfache Formel. Es ist die Furcht vor dem Tod, die uns knechtet. Die Furcht vor der Auslieferung, vor der Ohnmacht, vor dem Genommenwerden, vor dem Sich-Verlieren. Das können wir nicht. Der Liebe Jesu sich annähern heißt nach unten gehen. Das ist das Evangelium. die frohe Botschaft. Der Weg führt nach unten. Sie ist nicht sehr lustig, die frohe Botschaft, das kann man schon mal sagen. das ist sie nicht. Aber nach oben ist nicht wirklich viel zu gewinnen. Wenn was zu gewinnen ist, wenn sozusagen es um die Liebe geht, dann muss der Weg nach unten führen. Darum geht's in dem, was wir in diesen Tagen feiern. Auch wenn der Weg schwer ist, auch wenn er uns in Konflikte und Schuld und auch in Leiden führt, in ein bisschen was von dem merken wir ja sogar schon hier. Das fängt mit der Unruhe an, der Langeweile, der Unzufriedenheit. Es klappt nicht, das heißt, unsere Erwartungen werden nicht erfüllt. Also schon hier beim Meditieren stoßen wir an diese Schicht der Wirklichkeit, an diese unangenehme, leidvolle Schicht, die uns sozusagen von der Liebe trennt. Aber es gibt auch das andere. Die Manuela hat neulich gesagt, ja, da war was Schweres und ich bin dahin durchgegangen und das hat mich verändert. Im Sein verändert. Und ich habe von diesem Patienten erzählt, oder ich glaube es zumindest, dass ich das habe, der sagte, also ich bin nicht scharf drauf, nochmal zu erleben, das Leiden nochmal zu erleben, das ich erlebt habe, aber ich möchte es auch nicht missen. Merkwürdigerweise begegnet uns darin etwas, was irgendwie kostbar ist, was man nicht missen möchte, was einen Zauber und eine Erfüllung bietet, die man nicht hat, von der man etwas erahnt, und die so kostbar ist, dass man bereit wird, den Weg nach unten zu gehen, je mehr man von dieser Liebe oder von dieser Erfüllung, die es da gibt, von dieser verwandelnden Kraft etwas verspürt. Die bis zu dem verwandelt, glaube ich, was Jesus als Wissen hat. Er wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrt. Es ist das Wissen einer oder das wachsende Wissen einer Zugehörigkeit zu Gott, zum Grund aller Wirklichkeit. Es ist ja nicht nur Jesus, der genau diesen Weg auf sich genommen hat, diesen hinabsteigenden Weg. Es sind viele, viele Menschen gewesen im Lauf der Geschichte, die etwas von diesem Weg geahnt haben und angefangen haben, ihn zu gehen. Warum? Weil sie die Erfüllung gespürt haben, den Zauber, den Wert, dass es da etwas unendlich Kostbares gibt, das wirklich erfüllend ist durch den Tod hindurch. Nur in dem Maß, wie wir diesen Weg gehen und diese Erfahrung machen, können wir sozusagen das Beispiel Jesu nachahmen. Eben nicht dienen demonstrieren, sondern dienende, weil liebende sein. Nur wenn wir durch diese Schicht des Unangenehmen und Leidvollen hindurchgehen, verwandelt sich unser Wesen und wir werden zu Liebenden und zu Wissenden. Das ist die Einladung, die an uns ergeht, und das ist das, was wir in diesen Tagen feiern. Diesen Weg, dass dieser Weg uns gegeben wird, dieser hinabsteigenden Weg, der nicht im Leiden hängen bleibt, sondern zu dieser Kostbarkeit führt, die sozusagen darunter liegt.